Der Regen fiel nicht, er stürzte vom Himmel. Innerhalb weniger Minuten war der Wald durchweicht, als hätte jemand einen Ozean über den Bergen ausgeschüttet. Erik Baumann, seit über 20 Jahren Kryptidenjäger, saß in seinem alten Holzhaus in den Ausläufern der Alpen, eingekesselt von Sturm und Erinnerungen. Die Fenster vibrierten bei jedem Donnerschlag und der Wind kreischte wie ein verwundetes Tier. Wenn es jemals einen Tag gegeben hatte, an dem die Welt wie ein Vorbote des Jenseits wirkte, dann war es dieser. Erik hatte das Feuer im Kamin geschürt und sich mit einem schwarzen Kaffee und seinem Laptop vor die tanzenden Flammen gesetzt. Die prasselnden Tropfen auf dem Dach erzeugten einen Rhythmus, der sich seltsam lebendig anfühlte, als würde die Natur selbst klopfen, um eingelassen zu werden. Mit jedem Schluck aus seiner Tasse wurde sein Blick ernster. Er hatte sich vorgenommen, für jede Kreatur, die er je gejagt oder gefangen hatte, eine digitale Fallakte zu erstellen. Die letzte Datei war noch offen. Das Wesen mit ledrigen Flügeln und leuchtenden Augen, das sie vor kurzem gestellt hatten. Laut seiner Notizen ähnelte es dem Mothman-Mythos. Er war gerade dabei, ein neues Fenster zu öffnen, als ihn plötzlich eine Stimme in seinem Ohr zusammenzucken ließ. »Er ist ein Mothman«, sagte jemand flüsternd. Erik zuckte so heftig, dass sein Kaffee fast über den Rand schwappte. Neben ihm stand Luca Moretti, sein junger Assistent, scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Wie so oft hatte er sich völlig lautlos genähert. Erik warf ihm einen genervten Blick zu. »Warum zum Teufel schleichst du dich immer so an mich heran?«, fragte er und versuchte, seine Herzfrequenz wieder zu beruhigen. Luca zuckte mit den Schultern, ohne auch nur den Anflug eines schlechten Gewissens. »Tut mir leid«, sagte er. Doch sein Blick blieb leer, als meine er es gar nicht ernst. »Wie kommst du überhaupt darauf, dass es ein Mothman war?« Erik beugte sich näher heran. Luca zögerte. Dann sagte er ruhig, »Er hat es mir gesagt.« Erik starrte ihn an. »Wie bitte?« »Er hat es mir gesagt. In meinem Kopf.« Der Jäger öffnete den Mund, ließ ihn aber ungenutzt. Worte fehlten ihm. Es war nicht das erste Mal, dass Luca seltsame Aussagen machte. Doch diesmal hatte es eine andere Qualität. Keine jugendliche Spinnerei, sondern die kühle Überzeugung eines Menschen, der sich sicher war, was er erlebt hatte. »Ich glaub's nicht«, murmelte Erik schließlich. »Natürlich nicht«, antwortete Luca mit einem schiefen Grinsen. »Du glaubst ja generell wenig, obwohl du dauernd mit Dingen konfrontiert wirst, die man eigentlich nicht glauben sollte.« Erik verdrehte die Augen und wandte sich wieder seinem Bildschirm zu. Doch der Moment der Konzentration war dahin. Im Augenwinkel bemerkte er eine Bewegung. Luca warf immer wieder verstohlene Blicke zur leeren Couch gegenüber, als säße dort jemand. Und dann sah Erik, wie Luca begann, mit der Luft zu sprechen. Kein Ton verließ seine Lippen, doch seine Lippen bewegten sich, formten Worte, geführt von einer stummen Unterhaltung mit dem Nichts. Erik versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Doch sein Magen zog sich zusammen. Der Junge hatte eindeutig eine Verbindung zu etwas, das sich seiner eigenen Wahrnehmung entzog. Vielleicht ein Hirngespinst, vielleicht aber auch nicht. »Ich geh schlafen«, sagte Erik, plötzlich entschlossen. »Gute Nacht«, erwiderte Luca, ohne sich umzudrehen. Erik nahm sein Laptop und stieg die knarrende Treppe zu seinem Schlafzimmer hinauf. Bevor er die Tür hinter sich schloss, warf er noch einen Blick nach unten. Luca saß immer noch da, redete leise mit »Wem? Was?« Ein kalter Schauer überlief Erik, als er die Tür verriegelte. Er hatte das noch nie getan, nicht in seinem eigenen Haus. Doch irgendetwas an dieser Nacht, an Lukas Verhalten, veränderte alles. Im Schlaf fiel ihm die Erinnerung an eine Warnung seines alten Mentors wieder ein. Ein Satz, gesprochen mit flacher Stimme, in einem verrauchten Zimmer vor vielen Jahren. »Wenn der Regen fällt und die Stimmen beginnen zu flüstern, dann halte dich fern von denen, die mit dem Unsichtbaren sprechen.« Er hatte nie geglaubt, dass dieser Moment jemals kommen würde. Doch jetzt war er da.
Das Licht des Monitors flackerte matt durch das Schlafzimmer. Erik Baumann saß vornübergebeugt an seinem alten Holzschreibtisch, die Augen gerötet, die Stirn in Falten gelegt. Der Regen draußen hatte nicht nachgelassen. Im Gegenteil, er schien stärker geworden zu sein, als würde er gegen das Haus anschreien. Die Schatten der Bäume, die sich in den Böen bogen, warfen verzerrte Formen an die Fenster, als würden sie mit knochigen Fingern klopfen. Erik hatte das Videoüberwachungssystem des Hauses aktiviert. Die Kameras, ein Projekt seiner Sicherheitschefin Marie Keller, waren mit verschiedenen Spektralmodi ausgestattet. Ursprünglich gedacht, um kryptische Wesen wie Chupacabras, Skinwalker oder andere nachtaktive Phänomene aufzuspüren, boten sie mehr Möglichkeiten, als er sich je hatte vorstellen können. Er hatte beschlossen, Lukas Bewegungen genauer zu analysieren. Etwas an der Art, wie der Junge mit dem leeren Sofa sprach, ließ ihn nicht los. Er öffnete die Aufnahme vom Abend und spulte zurück. Szene für Szene, Sekunde für Sekunde. Luca betrat das Wohnzimmer. Er wirkte ruhig, aber fokussiert. Dann, vor dem alten Großvateruhrwerk, blieb er stehen. 10 Minuten. 10 lange, unbewegliche Minuten starrte er auf die Wand. Dann bewegten sich seine Lippen. Nicht wahllos, nicht in Gedanken versunken, sondern in einem Gespräch. Erik zog die Augenbrauen zusammen. Er erinnerte sich daran, wie Luca sich kurz darauf entschuldigt hatte, weil er ins Schlafzimmer verschwinden wollte. Doch in Wahrheit hatte er die Begegnung mit dem Unsichtbaren nicht abbrechen wollen, sondern sie nur vor ihm verbergen. Mit einem leisen Knirschen klickte Erik durch die Menüs der Kamerasoftware. Unten rechts entdeckte er 3 kleine Punkte. Er klickte sie an. Optionen. Darunter ein Menü, spektrale Filter. Ein leises Kribbeln lief ihm über den Rücken. Er aktivierte einen nach dem anderen. Nichts. Nur andere Farbmodi, verwischte Kontraste, Wärmesignaturen. Dann blieb sein Finger plötzlich in der Luft stehen. Auf dem Bildschirm erschien ein psychedelisches Muster. Das Bild war überlagert von tanzenden, irisierenden Farben, wie ein Nebel aus Öl und Licht. Und mittendrin eine Silhouette, eine Person, eine Präsenz, direkt vor Luca. Erik fuhr mit seinem Stuhl langsam zurück. Das Blut wich aus seinem Gesicht. Seine Hände lagen regungslos auf der Tischplatte, doch sein Herz schlug wie ein Trommelschlag in einem Ritual. Luca sprach mit jemandem, jemandem, den nur er sehen konnte. Das Wesen, was auch immer es war, wirkte humanoid, aber seine Umrisse flackerten, als wäre es aus Licht gebaut, das durch Wasser gebrochen wurde. Keine erkennbare Kleidung, kein Gesicht, nur eine verzerrte Form mit einer Aura von Kälte. Erik starrte auf das Bild. Sein Magen zog sich zusammen. Es war nicht nur die Tatsache, dass der Junge etwas verbarg. Es war die Art, wie er es tat. Fast liebevoll, fast beschützend. Er griff zu seinem Handy und rief Marie an. Es war kurz nach 1 Uhr in der Nacht. Marie, sagte er leise, als sie endlich abhob. Ihre Stimme war schläfrig. Was ist los? Ist jemand eingebrochen? Nicht genau. Die Kameras, können die mehr als nur aufzeichnen? Ein Gähnen am anderen Ende. Unten rechts, 3 Punkte. Optionen. Dann siehst du die Modi. Danke, sagte Erik. Das war's. Nicht mal ein schmutziger Witz zur Begrüßung? Murmelte sie, bevor sie auflegte. Erik wandte sich wieder dem Video zu und pausierte den Moment, in dem Luca scheinbar lachte. Ein stilles, ehrliches Lächeln, das direkt an das Wesen vor ihm gerichtet war. Er spulte zurück. Stunde um Stunde. Immer wieder tauchte die Silhouette auf. Immer in Lukas Nähe. Immer, wenn er dachte, allein zu sein. Immer dann, wenn Erik im anderen Raum war. Die Aufnahmen waren eindeutig. Luca hatte mit etwas gesprochen, das kein Mensch sehen sollte. Er atmete tief ein und fühlte den kalten Schweiß auf seinem Rücken. Dann griff er erneut zum Telefon. Diesmal wählte er eine Nummer, die er nicht oft benutzte, die von Major Thompson. Am anderen Ende meldete sich keine Mailbox, kein Signalton, nur ein explosionsartiges Dröhnen. Schüsse im Hintergrund. Thompson schrie Befehle durch das Chaos. »Was zum Teufel, Erik? Es ist mitten in der Hölle hier!« »Kannst du einen Geist fangen?« fragte Erik ruhig. Eine lange Pause. Dann ein weiteres Krachen. Thompson fluchte. »Ich melde mich später«, sagte er nur und legte auf. Erik starrte auf den Bildschirm, auf das eingefrorene Bild des Geistes, der mit seinem Assistenten plauderte. Es war, als würde er durch ein Schlüsselloch in eine fremde Welt blicken. Er konnte nicht schlafen. Stattdessen sichtete er weiteres Material, sammelte Beweise, speicherte alles auf einem verschlüsselten Stick. Immer wieder dieselbe Erkenntnis. Der Geist war real. Und Luca hatte ihn gewollt, verheimlicht. Als er Stunden später endlich ins Bett fiel, hörte er in seinem Kopf nicht den Regen, nicht den Wind, sondern das kaum hörbare Echo einer fremden Stimme. Und ein einzelner Gedanke formte sich wie eine düstere Prophezeiung. Er war nicht allein in seinem Haus. Schon lange nicht mehr. Der Morgen graute nicht. Stattdessen wich die Nacht nur zögerlich einem schwachen, grauen Licht, das wie fahler Atem durch das dichte Wolkenmeer sickerte. Der Regen hatte aufgehört, doch das Haus war immer noch in Nebel gehüllt. Ein zäher Schleier, der an den Fensterrahmen klebte und sich wie eine zweite Haut um alles legte. Erik Baumann saß bereits wach im Wohnzimmer, die Reste einer durchwachten Nacht in seinen Augen. In seinen Händen hielt er die kleine Fernbedienung des Sicherheitssystems. Die Nacht hatte ihm Antworten gegeben, aber keine, mit denen er hatte leben wollen. Der Geist war real, greifbar in einer Frequenz, die nur Maschinen erkennen konnten. Und Luca hatte ihn nicht nur gesehen, sondern mit ihm kommuniziert. Vertraut. Gesprochen, als wäre das Wesen ein Teil seines Lebens. Ein geheimer Freund, den niemand sonst sehen durfte. Erik hatte sich entschieden. Er konnte die Wahrheit nicht länger ignorieren. Der Geist musste eingefangen werden. 3 Stunden später erschien Major Thompson. Nicht angekündigt, kein Anruf, kein Klopfen. Nur ein Schatten, der sich durch den Nebel bewegte. Und dann stand er plötzlich vor der Haustür. Thompson war ein Hühne von einem Mann, breitschultrig, kurzgeschorenes Haar, ein Gesicht, das aussah, als hätte man es aus Beton gegossen. Er trug wie immer eine schwarze taktische Weste, die keine Rangabzeichen mehr trug, und in seiner Hand eine unscheinbare Metallschatulle. »Ich habe das mitgebracht, was du brauchst«, sagte er nur und trat ein. Erik schloss die Tür hinter ihm. »Wie lange brauchst du für den Aufbau?« Thompson warf einen Blick auf seine Uhr. »Etwa 9 Minuten. Meine Männer sind bereits im Haus, du wirst sie nicht sehen.« Erik nickte. Er wollte sie auch nicht sehen. Es beruhigte ihn mehr, nicht zu wissen, wo sie sich aufhielten. Thompson war ein Mann, der nicht fragte, was man fangen wollte. Er brachte nur das passende Werkzeug. »Wie funktioniert es?«, fragte Erik, während sie durch den Korridor zum alten Wohnzimmer gingen, in dem der Großvater-Uhrkasten stand, genau jener Ort, an dem der Geist sich mehrmals gezeigt hatte. »Das System scannt ein breites Spektrum jenseits des sichtbaren Lichts. Sobald es eine energetische Anomalie ortet, wird die Falle aktiviert. Wir arbeiten mit magnetischer Kompression und elektromagnetischer Abschirmung. Kurz gesagt, das Ding kann nicht mehr raus.« Erik warf ihm einen schrägen Blick zu. »Wie Ghostbusters, nur ohne die coolen Anzüge?« Thompson grinste nicht. »Wir haben das Original.« Wenige Minuten später stand das Gerät bereit. Es war nicht größer als ein Schuhkarton, aus dunklem Metall gefertigt, mit einer leichten blauen Schimmerung entlang der Kanten. Keine Knöpfe, keine Anzeigen. Nur ein kleiner Sensor auf der Oberseite. Die Falle war unsichtbar im Raum integriert. Selbst Erik konnte sie nicht mehr orten, als Thompson fertig war. »Und wie weiß ich, wenn etwas hineingeraten ist?« »Die Kameras. Du wirst es sehen.« Erik schaltete auf seinem Tablet das Live-Bild der Innenkameras ein und stellte den spektralen Modus ein, der ihm die Erscheinung zuvor gezeigt hatte. Nichts.
Nur leere Räume in psychedelischen Farben. Er seufzte. Warten. Und dann kam Luca. Er betrat das Wohnzimmer langsam, fast zögerlich. In der einen Hand ein Glas Wasser, in der anderen ein kleines Notizbuch. Er setzte sich auf die Couch, die gleiche Couch wie in der Nacht zuvor. Der Ort, den Erik nun mit Unsichtbarem verband. Auf dem Bildschirm sah Erik es wieder. Die Silhouette. Direkt neben Luca. Gesprächsbereit. Beweglich. Er holte tief Luft und schickte das Aktivierungssignal. Kaum war es ausgesendet, begann das Wohnzimmer auf dem Bildschirm zu flackern. Ein grelles Licht schoss aus dem Nichts hervor, formte einen Strahl, der sich um das Wesen wickelte. Luca zuckte erschrocken zurück und sprang auf. Der Geist jedoch konnte sich nicht bewegen. Seine Form verzerrte sich, krümmte sich, als würde er von unsichtbaren Fesseln gepackt. Dann kam der Schrei. Es war kein Ton, den ein Mensch ausstoßen konnte. Es war ein Chor, eine Mischung aus Flüstern, Kreischen, Heulen, auf allen Frequenzen gleichzeitig. Fenster klirrten, das Licht im Haus flackerte und die Temperatur fiel um mehrere Grad. Luca schrie auf: »Nein, lasst sie in Ruhe!« Er wollte zu ihr rennen, doch Erik packte ihn. Der Junge strampelte, schlug um sich, doch Erik hielt ihn mit aller Kraft zurück. »Sie ist tot, Luca!« »Das war sie immer. Das spielt keine Rolle«, brüllte er und versuchte, sich aus Eriks Griff zu winden. »Sie war meine Freundin. Du tötest sie.« Und dann war es vorbei. Das Licht erlosch. Die Gestalt des Geistes verschwand in einem letzten Ruck, eingesogen in den Kasten. Der Raum wurde schlagartig still. Nur das Ticken der Großvateruhr war noch zu hören, bis sie mit einem trockenen Knacken stehen blieb. Thomson trat ins Zimmer, hob die kleine Falle auf und nickte Erik zu. »Sie ist drin.«
Luca brach aus dem Griff aus, stürzte sich auf Thomson, der ihm mühelos auswich. Erik hielt ihn zurück. »Du hattest kein Recht«, schrie Luca. »Sie hat niemandem wehgetan.« Erik sagte nichts. Was sollte er sagen? Dass er es verstehen konnte? Dass er es bereute? Stattdessen starrte er nur auf die kleine Schatulle, in der jetzt das Wesen ruhte. So unscheinbar. So endgültig. Luca sah ihn an. Ein Blick, der brannte. »Du benutzt Menschen«, sagte er leise. »Und du wirst allein sterben. Ich hoffe, ich bin dabei, wenn es passiert.« Dann verließ er das Haus. Die Tür schlug hinter ihm zu wie ein Sargdeckel. Erik stand still, der Schweiß lief ihm den Rücken hinab. Thomson reichte ihm die Falle. »Willst du sie behalten?« Erik schüttelte den Kopf. »Nein.« Der Major nickte, verstaute sie in seiner Tasche und verschwand. Erik blieb allein zurück. In einem Raum, in dem noch immer das Echo eines Schreis in der Luft hing, und der leise Nachhall eines Vertrauens, das in Staub zerfallen war.
Die folgenden Tage verschwammen zu einem dunklen Schleier aus Routine, Leere und immer wiederkehrendem Schweigen. Das Haus war stiller als je zuvor, als würde es spüren, dass jemand fehlte. Oder besser gesagt, dass jemand nicht zurückkehren würde. Erik Baumann bewegte sich durch die Räume wie ein Schatten seiner selbst. Er sprach kaum, aß wenig und schlief nur, wenn sein Körper ihn dazu zwang. Das Geräusch der knarrenden Dielen unter seinen Schritten klang nun lauter, fremder. Selbst das regelmäßige Tropfen des Regenwassers vom Dach wirkte wie eine tickende Uhr, die etwas ankündigte, das er nicht benennen konnte. In der Küche lagen ungeöffnete Briefe auf dem Tisch. Auf dem Sofa lag noch Lukas Notizbuch, doch Erik hatte es nicht angerührt. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Angst. Angst davor, was er darin finden könnte. Oder schlimmer, was nicht. Er hatte Luca fortgetrieben. Nicht mit Absicht, das sagte er sich immer wieder. Es war notwendig gewesen, es war die Wahrheit. Und doch hatte es sich falsch angefühlt. Der Blick in den Augen des Jungen, diese Mischung aus Verrat, Wut und Schmerz. Sie verfolgten ihn, jedes Mal, wenn er die Augen schloss. Erik verbrachte die Nächte nun vor dem Monitor, wie ein Süchtiger, der sich selbst quält. Immer wieder spulte er die Aufnahmen zurück, immer wieder betrachtete er die Szene im Wohnzimmer, die Lichtexplosion, der Schrei des Geistes, Lukas panische Reaktion. Er wusste nicht, was ihn mehr quälte, das Geräusch des eingefangenen Wesens oder das gebrochene Gesicht seines ehemaligen Assistenten. In einem Anflug von Reue griff er nach seinem Handy. Er öffnete die Banking-App, suchte Lukas Konto, er hatte es irgendwann einmal für ein gemeinsames Projekt eingerichtet und überwies 200.000 Euro. Als Verwendungszweck schrieb er: „Für alles, was ich dir genommen habe." Er erwartete keine Antwort. Am nächsten Morgen wachte er nicht auf, sondern kroch bloß aus dem Schlaf. Die Matratze war feucht von kaltem Schweiß. Er hatte wieder geträumt. Von einer langen Halle, in der Schatten ihn verfolgten und sein Name durch hohle Wände hallte. Als er mühsam die Treppe hinunterstieg, saß Dolores Stein bereits in seiner Küche. Sie hatte einen dampfenden Teekessel vor sich stehen und war dabei, zwei Tassen einzuschenken. Ihre Erscheinung war wie immer streng, aber nicht unfreundlich. Ihr Blick war direkt, durchdringend. Sie war eine dieser Menschen, die man nicht heimlich beobachten konnte, ohne dabei ertappt zu werden. „Du siehst aus wie jemand, der sich selbst zum Frühstück servieren würde", sagte sie trocken. „Was willst du, Dolores?" Erik ließ sich gegenüber von ihr nieder. Seine Stimme war rau und müde. „Ich will, dass du aufhörst, dich selbst zu zerstören", antwortete sie ohne Zögern. „Du hast dich tagelang eingeschlossen, redest mit niemandem, isst kaum. Und du riechst wie jemand, der mit seinem eigenen Gewissen in einem Kellerraum übernachtet." „Ich hab's verdient", murmelte Erik und starrte in seine Tasse. „Ach bitte", sagte sie. „Du hast einen Geist eingefangen. Einen echten. Weißt du, wie viele Menschen so etwas nicht einmal für möglich halten? Und du suhlst dich hier wie ein verletzter Hund." „Es ging nicht um den Geist", sagte er leise. „Es ging um Luca." Dolores schwieg für einen Moment, dann sagte sie: „Der Junge ist wütend. Er hat sich an etwas geklammert, was nicht real war. Du hast es ihm genommen, natürlich hasst er dich. Aber er wird darüber hinwegkommen." „Wird er das?" Erik sah sie endlich an. „Dolores, du weißt, was er ist, was in ihm schlummert. Und ich hab's ignoriert. Ich wollte nicht glauben, was ich gesehen habe. Ich habe es verdrängt." Sie schwieg wieder, länger diesmal. Dann sagte sie mit leiser Stimme: „Ich habe etwas gesehen." Erik spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. „Eine Vision?" fragte er. „Ja", antwortete sie. „Du weißt, dass sie nicht oft kommen. Und wenn sie kommen, dann nur, wenn es unvermeidlich ist." Erik lehnte sich zurück. „Sag es." Dolores holte tief Luft. „Ich habe gesehen, wie Luca dich tötet." Der Raum schien sich zu verengen. Das Licht wurde dunkler. Draußen heulte der Wind wieder auf, als würde er das Gesagte bestätigen. „Wann?" fragte Erik. „Das weiß ich nicht", sagte sie. „Aber es wird geschehen. Und ich glaube, du weißt, dass es nicht das erste Mal ist, dass jemand, den du liebst, dich vernichten könnte." Erik schloss die Augen. Bilder flackerten durch seinen Geist. Alte Kameraden, verlorene Schlachten, falsche Entscheidungen. Menschen, die er retten wollte. Menschen, die wegen ihm gestorben waren. „Ich kann es nicht verhindern, oder?" fragte er schließlich. „Vielleicht nicht", sagte Dolores. „Aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst." Erik öffnete die Augen wieder. „Ich habe Angst, Dolores." „Dann ist es an der Zeit, dass du wieder lernst, mit dieser Angst zu leben", sagte sie. „Denn das Monster ist nicht nur draußen, es ist auch in ihm. Und vielleicht, nur vielleicht, ist es auch in dir." Sie stand auf, nahm ihre Tasse und verließ die Küche. Ihre Schritte hallten auf dem Holz wie Schläge auf ein Grab. Erik blieb allein zurück. Er spürte die Dunkelheit, wie sie sich an seine Gedanken heftete, schwer und unausweichlich. Und irgendwo in seinem Inneren begann eine alte, bekannte Stimme zu flüstern. Sie klang sehr nach Luca.
Der Regen war vergangen, doch das Licht, das durch die Fenster von Erik Baumanns Haus fiel, blieb matt und farblos, als hätte der Himmel selbst jede Hoffnung auf Sonne verloren. Es war kein Frühling mehr, kein Sommer, nur eine Zeit dazwischen, in der alles stillstand. Die Blätter bewegten sich nicht, die Vögel schwiegen. Selbst das Geräusch der Welt hatte sich in sich selbst zurückgezogen. Erik saß im Büro und starrte auf die Überwachungsmonitore. Der Geist war fort, eingefangen, versiegelt, das Kapitel abgeschlossen. Doch es war kein Ende, sondern ein Auftakt. Ein neuer Schrecken hatte sich angekündigt, ein viel älterer, dunklerer Luca. Oder besser gesagt, das, was in ihm wohnte. Dolores' Worte klangen ihm immer noch im Ohr nach. Ihre Stimme war fest gewesen, doch etwas in ihrem Blick hatte gezittert. Die Vision hatte sie nicht im Detail beschrieben, doch ihre Botschaft war klar gewesen. Erik würde durch Lukas Hand sterben. Er konnte sich an keine Vision erinnern, die Dolores je gehabt hatte, die sich nicht erfüllt hätte. Als er gedankenverloren durch die Aufzeichnungen scrollte, betrat Marie Keller das Büro. Ihre langen, dunklen Haare waren zu einem strengen Zopf gebunden und sie trug ihre übliche Uniform, schwarze Hose, weiße Bluse, eine leichte Schutzweste darunter. Ihre Schritte waren leise, kontrolliert. »Dolores hat mich angerufen«, sagte sie ohne Einleitung. »Sie meinte, du hättest etwas über Luca erfahren.« Erik drehte sich langsam zu ihr um. »Was weißt du über Werwölfe?« Marie runzelte die Stirn. »Klassische Mythologie, Vollmond, Silber, Transformation. Warum?« »Weil ich glaube, dass er einer ist.« Es herrschte einen Moment lang Stille. Dann ging Marie zum Schreibtisch, setzte sich und verschränkte die Arme. »Erik, du hast viele Dinge erlebt, viele Kreaturen gesehen. Aber Luca? Er war nur ein Junge. Ein sturer, neugieriger, manchmal nerviger, aber liebenswerter Junge. Er war auch ein Opfer. Dalat hat ihn verletzt. Ich dachte, er sei geheilt worden. Doch das war nur der Anfang.« Marie schwieg eine Weile. Dann sagte sie, »Ich erinnere mich, wie du mich damals angerufen hast, kurz nach Dalats Angriff. Du hast gesagt, Luca sei okay. Keine Symptome, kein Fieber, keine Aggressionen.« »Ich habe mich geirrt«, antwortete Erik leise. »Oder ich wollte mich irren.« Marie stand auf, ging zur Tür und verschloss sie mit einem Klick. Dann drehte sie sich um und trat näher an Erik heran. »Du hast Dolores Vision gesehen, stimmt's?« »Sie hat sie mir erzählt.« »Und du glaubst ihr?« Erik sah ihr in die Augen. »Du etwa nicht?« Marie seufzte. »Ich glaube, dass Dolores Dinge weiß, die andere nicht wissen können. Aber ich weigere mich zu glauben, dass alles unausweichlich ist. Menschen verändern sich. Vielleicht sogar Werwölfe.« Ein Lächeln, müde und kraftlos, zuckte über Eriks Gesicht. »Das klingt fast naiv.« »Oder menschlich«, erwiderte sie. Es klopfte. Dolores trat ein, ohne eine Einladung abzuwarten. In ihrer Hand hielt sie ein zerknittertes Blatt Papier, auf dem Zeichen und Linien in einer seltsamen Sprache gekritzelt waren. Sie war blass, wirkte erschöpft. »Ich habe es wieder gesehen«, sagte sie. Erik sprang auf. »Und?« Diesmal war es klarer. »Es geschieht nicht hier, nicht im Haus.« Marie hob überrascht die Augenbrauen. »Wo dann?« Dolores schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, aber es war im Freien. Wald, Felsen, Blut.« »Viel Blut?« fragte Erik leise. Dolores nickte. Er ging zum Fenster. Draußen begannen sich erste Nebelschwaden aus dem Boden zu heben, obwohl es noch heller Tag war. Die Bäume wirkten plötzlich wie Silhouetten, Beobachter aus einem alten Theaterstück, das sich immer wieder wiederholte. »Wenn es nicht hier geschieht«, sagte Marie, »könnten wir dich hier drin halten, dich schützen.« »Ich kann mich nicht ewig verstecken«, entgegnete Erik. »Ich bin kein Einsiedler. Ich habe eine Aufgabe.« »Und wenn die Aufgabe dein Leben kostet?«, fragte sie leise. »Dann ist es eben so.« Dolores trat näher an ihn heran. »Du verstehst nicht. Es geht nicht nur um dich. Wenn Luca sich verwandelt, wird er nicht dich allein gefährden. Er wird töten. Andere. Unschuldige. Vielleicht viele.« Erik schloss die Augen. »Ich weiß.« »Dann musst du ihn finden«, sagte sie. »Und du musst bereit sein zu tun, was getan werden muss.« Marie trat dazwischen. »Moment mal, ihr redet hier, als gäbe es keine andere Möglichkeit. Vielleicht können wir ihn retten.« »Und wenn nicht?« fragte Dolores. Die Frage blieb unbeantwortet. Ein seltsames Geräusch ließ alle innehalten. Aus dem Keller kam ein leises Summen, dann ein Kratzen. Metall auf Stein. Erik eilte zur Kellertür, öffnete sie vorsichtig und lauschte. Nichts. »Wahrscheinlich nur das alte Lüftungssystem«, murmelte er. Doch niemand glaubte das wirklich. In dieser Nacht blieb das Licht im Büro an. Erik durchforstete alte Akten, suchte nach Hinweisen auf den Ursprung von Werwolf-Mutationen, nach Möglichkeiten der Heilung, nach Berichten über Umkehrprozesse. Er fand nichts. Nur Blut. Nur Schreie. Nur Jagd. Und ein immer wiederkehrender Satz aus einem alten Manuskript, das er nie hatte zu Ende lesen wollen. Der Jäger, der sein Herz verliert, wird das Monster, das er einst gejagt hat. Er wusste nicht mehr, wer er war, nur noch, was getan werden musste und dass es bald geschehen würde. Sehr bald. Die Sonne stand bereits tief, als Erik Baumann sein altes, staubbedecktes Geländefahrzeug aus dem Schuppen fuhr. Der Himmel war in blasse Farben getaucht, ein Gemisch aus verblassendem Blau und aufziehendem Grau, das wirkte, als würde der Tag nur widerwillig enden. Der Motor brummte gleichmäßig, doch in seinem Inneren war nichts ruhig. In Erik tobte ein Sturm, leiser als jeder Donner, aber ungleich zerstörerischer. 2 Wochen waren vergangen, seit Luca das Haus verlassen hatte. 2 Wochen ohne jede Nachricht. Kein Anruf, keine Spur. Erik hatte gehofft, Luca würde sich fangen, einen Neuanfang wagen, vielleicht sogar Hilfe suchen. Doch die Hoffnung war längst zu Staub zerfallen. Es war Marie gewesen, die schließlich mit der Nachricht zu ihm kam. 2 Angriffe auf Wanderer, beide im selben Waldstück, beide bei Vollmondnächten. Unbekannte Spuren, tiefe Kratzer, Bisswunden. Überlebende gab es, aber sie sprachen von einem riesigen, haarigen Biest auf 2 Beinen. Die offizielle Version lautete Bär. Die Wahrheit war eine andere. Erik war zu den Rangern gefahren, hatte sich die Karte angesehen. 2 Markierungen in rotem Filzstift. Nicht weit voneinander entfernt. Beide zwischen alten Pfaden, die kaum noch benutzt wurden. Der Abstand zwischen den Angriffen betrug exakt 1 Monat. Und beide Nächte hatten einen vollen Mond gehabt. Die Muster waren eindeutig. Die Zeichen sprachen ihre eigene Sprache. Und Erik konnte sie lesen. Er stand nun an einem schmalen Wanderpfad, das Fahrzeug hinter sich gelassen. Der Wald vor ihm lag still. Kein Vogel sang, kein Zweig knackte. Es war die Art von Stille, die eintritt, wenn etwas Falsches im Verborgenen lauert. Eine Stille, die den Atem anhielt. Er überprüfte seine Ausrüstung ein letztes Mal. An seinem Gürtel hingen 3 Waffen. Ein Taser, eine Betäubungspistole und eine modifizierte 45er Pistole mit silberbeschichteten Geschossen. Zusätzlich hatte er 2 Magazine mit weiteren Silberkugeln in die Taschen seiner Weste gesteckt. Seine Finger zitterten kaum merklich, als er den Sicherungsmechanismus überprüfte. In seinem Rucksack befand sich ein Notfallschirm, ein Erste-Hilfe-Kit und eine Kamera mit Infrarotfunktion. Doch all das fühlte sich an wie Spielzeug gegen das, was auf ihn wartete. Sein Blick wanderte zum Horizont, die Sonne war nun nur noch ein blutroter Rand.
Der erste Schatten des Mondes begann, sich über die Baumwipfel zu legen. Er dachte an Luca, an sein Lachen, an seine freche Art, an die Angst in seinen Augen, als sie zum ersten Mal gemeinsam auf ein Wesen trafen, das jede Vorstellung sprengte. Und dann dachte er an den Moment, in dem er den Geist gefangen hatte und die Flammen in Lukas Blick. Er war nicht mehr der Junge, den Erik aufgenommen hatte. Er war etwas anderes geworden. Erik ging den Pfad entlang. Jeder Schritt ein Bekenntnis. Jeder Atemzug eine Erinnerung daran, dass dies keine gewöhnliche Jagd war. Es war persönlich und es war endgültig. Nach etwa einer Stunde erreichte er eine Lichtung. Die Bäume standen hier weit auseinander. Das Unterholz war von alten Wurzeln durchzogen. Der Boden war weich, feucht und roch nach Moder und altem Blut.
Er zog sein Nachtsichtgerät auf und begann, die Umgebung abzusuchen. Spuren im Schlamm, tiefe Eindrücke, die zu groß für ein Reh waren, Krallenspuren an einem Baumstamm. Die Rinde war aufgeschlitzt wie von einem scharfen Messer. Er folgte den Spuren. Der Pfad führte tiefer in den Wald, zu einem Ort, an den sich selbst Tiere nicht mehr wagten. Ein steiler Hang, dann ein schmaler Durchgang zwischen zwei Felsen, dahinter ein altes Jagdversteck aus der Zeit vor dem Krieg. Verlassen, verrottet. Doch jemand war hier gewesen. Frische Abdrücke im Schlamm, ein Tuch, das im Dornengestrüpp hing, und ein Stück zerfetztes Stoffgewebe, das Erik sofort erkannte. Lukas Jacke. Ein Rascheln. Er drehte sich blitzschnell um, die Pistole im Anschlag. Doch da war nichts. Nur der Wind, der nun wieder auffrischte. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es etwas anderes. Er schlich weiter. Langsam. Vorsichtig. Seine Schritte gedämpft. Dann blieb er abrupt stehen. Vor ihm auf dem Pfad lag ein totes Reh. Der Körper war aufgerissen, das Fell blutdurchtränkt, doch es fehlte etwas Entscheidendes. Ein Fressmuster. Keine Anzeichen von Nahrungssuche, nur Zerstörung. Erik beugte sich näher. Die Wunden waren nicht zufällig. Sie waren gezielt. Wut, kein Hunger, Reviermarkierung, Warnung. Er hob den Kopf. Der Wald war nun in silbernes Licht getaucht. Der Mond stand vollständig am Himmel und irgendwo in der Ferne ertönte ein Laut, ein Knurren, tief, grollend, menschlich und doch nicht. Erik legte den Finger an den Abzug. Seine Augen scannten die Dunkelheit. Sein Herz pochte laut in seiner Brust. Dann sah er es. Ein Schatten bewegte sich zwischen den Bäumen, hochgewachsen, muskulös, aufrecht. Die Umrisse verschwammen in der Dunkelheit, doch die Bewegung war flüssig, schnell, unmenschlich. »Luca«, rief Erik. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Keine Antwort, nur das Knurren. Näher jetzt, viel näher. Er wusste, es hatte begonnen und es würde nicht enden, bevor einer von beiden gefallen war. Das Licht des vollen Mondes legte sich wie eine zweite Haut über den Wald. Bläulich, fast silbern, glitt es zwischen den Ästen hindurch, tauchte alles in einen unnatürlichen Glanz. Für einen Moment fühlte sich Erik Baumann wie in einer anderen Welt, einer alten, vergessenen Welt, in der Menschen noch flüsterten, wenn sie von Dingen jenseits des Verstehbaren sprachen. Er stand regungslos auf dem Pfad, das Reh zu seinen Füßen, die Pistole in beiden Händen. Die Umrisse der Bestie, die sich zwischen den Bäumen bewegte, flackerten im Schatten, verschwanden und tauchten an anderer Stelle wieder auf. Es war kein Jäger, kein Tier. Es war eine Erscheinung, ein Relikt aus alten Mythen. Und doch war es real. Und er wusste, wer es war. »Luca«, rief Erik erneut, lauter diesmal. Seine Stimme hallte zwischen den Stämmen wieder, verlor sich im Nichts. Eine Sekunde lang herrschte absolute Stille. Dann ein Geräusch. Sanftes Rascheln, wie das Streifen eines Mantels an Baumrinde. Und dann erschien er. Luca trat aus dem Schatten,
noch ganz Mensch. Seine Silhouette war vertraut, doch sein Blick war fremd. Die Augen glänzten im Mondlicht, nicht vor Tränen, sondern vor einer intensiven inneren Unruhe. Seine Haut war blass, die Adern an seinem Hals hervorgetreten. Seine Bewegungen waren zu kontrolliert, zu geschmeidig. Er trug einen Gürtel mit Ausrüstung, fast identisch zu Eriks. Auch er hatte eine Betäubungspistole, einen Taser, sogar eine identische Waffe mit modifizierten Patronen. Die Riemen saßen fest, der Griff war sicher. »Du hast dich vorbereitet«, sagte Erik ruhig. Luca zuckte mit den Schultern. »Ich habe vom Besten gelernt. Was machst du hier?« »Spaziergang. Du?« »Ich jage.« Ein kurzes Lächeln huschte über Lukas Gesicht. »Du bist hier, um mich zu töten.« »Ich bin hier, um dich zu stoppen«, antwortete Erik. »Was ist der Unterschied?« Erik schwieg. Der Wind nahm zu, ließ die Äste rascheln, als würden sie sich einmischen wollen. »Ich habe dich nicht gebeten, mir zu helfen«, sagte Luca. »Ich habe dich nicht gebeten, mein Leben zu ruinieren. Ich habe versucht, dich zu retten. Du hast mich belogen. Du hast mich verraten. Und du hast sie getötet.« Erik wusste, wen er meinte. Den Geist, die Frau, die Präsenz, die eine Verbindung war, die Luca noch gehalten hatte. Sie war tot, Luca. Sie war gefährlich. »Gefährlich für wen?« rief der Junge. »Für dich? Für dein Weltbild? Sie war das Einzige, was mich verstanden hat.« Ein Zittern durchlief seinen Körper. Nicht vor Kälte, nicht vor Wut, sondern vor dem, was kommen würde. »Es ist soweit, oder?« fragte Erik leise. Luca senkte den Kopf. »Ich wollte nicht, dass es so endet.« Erik bemerkte, wie sich Lukas Atem beschleunigte. Seine Hände zitterten. Seine Muskeln begannen zu zucken. Die Verwandlung war im Gange. »Luca!« Erik trat einen Schritt näher. »Wir können das noch stoppen. Vielleicht gibt es einen Weg, eine Heilung.« Luca lachte. Es war ein bitteres, heiseres Lachen. »Du glaubst das nicht einmal selbst.« Er fiel auf die Knie. Seine Finger krampften sich in den Waldboden. Ein erstickter Laut entwich seiner Kehle. Halb Mensch, halb Tier. Dann hörte man das Geräusch von reißendem Fleisch. Knochen knackten, Muskeln zogen sich zusammen. Die Verwandlung hatte begonnen. Erik wich zurück, zog die Pistole. Doch er zögerte. Vor ihm lag nicht nur ein Monster. Es war Luca. Der Junge, den er aufgenommen, ausgebildet, beschützt hatte. Der Junge, der ihm vertraut hatte. Der Junge, den er verloren hatte. Luca schrie. Nicht vor Schmerz, sondern aus einem tiefen, inneren Abgrund heraus. Seine Kleidung zerplatzte an den sich dehnenden Gliedmaßen. Die Arme wurden länger, die Finger krallenartig. Das Gesicht verformte sich, wurde zu einer Schnauze. Aus dem Jungen wurde ein Wesen, das nichts Menschliches mehr an sich trug, außer vielleicht die Augen. Die Augen waren voller Wut und Trauer. »Luca, bitte«, flüsterte Erik. Doch es war zu spät. Mit einem Sprung landete die Kreatur vor ihm. Groß, muskulös, der Atem dampfend in der kalten Nacht. Die Krallen blitzten im Mondlicht. Und dann kam der Angriff. Erik rollte sich zur Seite, entkam nur knapp dem ersten Schlag. Erde spritzte auf, als die Krallen den Boden trafen. Ein zweiter Angriff folgte sofort, aber Erik schoss. Ein Schuss. Daneben. Ein zweiter traf den Arm, ließ die Bestie kurz zurückzucken. Doch sie schüttelte den Schmerz ab wie ein lästiges Insekt. »Luca! Reiß dich zusammen!« Doch das Wesen hörte nicht. Es war kein Junge mehr. Kein Mensch. Nur Instinkt. Wut. Hunger. Erik rannte. Er wusste, dass er keine Chance im Nahkampf hatte. Der Wald war seine einzige Hoffnung. Deckung, Bewegung, Zeit. Hinter ihm das Knacken von Ästen, das Beben des Bodens. Das Biest war schnell. Viel zu schnell. Ein Schrei gellte durch die Nacht, kein tierischer Laut, sondern ein Name, gebrochen und verzweifelt. »Erik!« Und für einen winzigen Moment kehrte etwas Menschliches in die Kreatur zurück. Erik drehte sich nicht um. Er rannte weiter. Denn er wusste, dass das nächste Mal kein Zögern mehr kommen würde. Erik rannte, so schnell ihn seine Beine trugen. Die Wurzeln unter seinen Füßen griffen nach ihm wie Finger aus der Erde. Der kalte Wind schlug ihm ins Gesicht und hinter ihm tobte der Wald. Nicht durch Sturm, sondern durch das, was ihn verfolgte. Jeder Schritt hallte in seinem Schädel wie ein Trommelschlag, begleitet vom immer näher kommenden Knacken von Ästen, dem Scharren von Krallen auf feuchtem Laub und dem leisen, kehligen Knurren einer Kreatur, die nicht mehr menschlich war. Die Bestie, die einmal Luca gewesen war, war in einen Blutrausch verfallen. Der Lichtkegel seiner Stirnlampe zitterte mit jeder Erschütterung, hüpfte über Baumstämme, Farn und Nebelschwaden. Er warf einen Blick zurück. Nichts zu sehen. Doch das war trügerisch. Die Stille war nicht Beruhigung, sondern Bedrohung. In dieser Art von Stille wartete das Grauen immer nur auf den richtigen Moment. Er sprang über einen gefallenen Stamm und landete unsanft. Seine Knie schlugen in den Waldboden. Ein Ast riss an seinem Ärmel und die Haut darunter brannte. Er richtete sich auf, pumpte Luft in seine brennenden Lungen und stolperte weiter. Die Geräusche hatten sich wieder genähert. Dann sah er es. Ein Lichtblitz in seiner Peripherie. Ein Schatten, schnell wie ein Pfeil. Zu schnell. Ein gellender Schrei entrang sich seiner Kehle, als Krallen über seinen Rücken rissen. Er fiel nach vorn, schlug hart auf, die Pistole glitt ihm aus der Hand, rutschte ins Unterholz. Erik rollte sich zur Seite, die Weste zerrissen, das Hemd blutig. Die Kreatur stand über ihm, 2 Meter hoch, das Maul geöffnet, sabbernd, mit Augen, die im Licht der Stirnlampe wie glühende Kohlen wirkten. Mit letzter Kraft trat Erik zu, traf das Bein des Wesens, das knurrend zurückwich. Das verschaffte ihm einen Sekundenbruchteil. Er kroch zur Seite, tastete im Dunkeln nach seiner Waffe. Seine Finger schlossen sich um den Griff. Als er sich umdrehte, war das Monster schon wieder bei ihm. Es sprang, die Krallen vorgestreckt, bereit, ihn zu zerreißen. Er drückte ab. Ein Schuss. 2, 3. Silber. Die Bestie jaulte auf, taumelte zurück, fiel jedoch nicht. Eine Kugel hatte den Oberschenkel getroffen, eine die Schulter. Die dritte. Erik wusste es nicht. Doch es reichte, um Abstand zu schaffen. Genug, um auf die Beine zu kommen. Blut tropfte auf den Boden. Nicht nur seines. Die Kugeln hatten Wirkung gezeigt. Doch es war nicht genug. Er schleppte sich weiter, keuchend, wankend, mit einer Hand auf die offene Wunde an seiner Seite gepresst. Jeder Schritt war eine Qual, jeder Atemzug ein brennendes Messer in der Brust. Erik wusste, dass er nicht gewinnen konnte, wenn er nur floh. Aber kämpfen bedeutete, Luca zu töten. Und er hatte noch nicht die Kraft, diese Entscheidung zu akzeptieren. Ein leiser Laut in der Dunkelheit ließ ihn herumfahren. Wieder nur Schatten. Doch sein Instinkt warnte ihn. Er wusste, was kam. Er warf sich zu Boden. Im selben Moment peitschten die Krallen durch die Luft, genau dort, wo sein Kopf eben noch gewesen war. Ein zweiter Angriff. Diesmal tief, diagonal. Eriks Weste schützte ihn nur teilweise. Die Krallen rissen durch Stoff und Fleisch. Er schrie auf, schoss im Liegen. Blind, reflexhaft. Die Kreatur wich erneut zurück. Aber diesmal langsamer. Er sah es in ihren Bewegungen. Sie wurde müde, verwundet. Menschliches Blut mochte sie antreiben, doch es machte sie nicht unverwundbar. Und doch wusste Erik, das würde nicht ewig so gehen. Er blutete stark. Die rechte Seite war taub. Seine linke Hand zitterte. Er hatte vielleicht noch ein Magazin, wenn er es rechtzeitig erreichte. Sein Blick fiel auf das erste Hilfepaket in seinem Rucksack. Zu weit entfernt. Keine Chance. Er kroch rückwärts, sein Rücken gegen einen moosbewachsenen Felsen gepresst, die Pistole im Anschlag.
»Luca!«
rief er, nicht mehr als ein Keuchen. Die Kreatur erstarrte. Nur für einen Moment, dann sprach sie. Nicht in Worten, sondern in einem Laut, ein tiefes, gequältes Heulen, das etwas Menschliches in sich trug. Etwas Gebrochenes. »Erik«, murmelte eine Stimme. Kaum hörbar. Ein Flüstern im Wind. Er senkte die Waffe einen winzigen Bruchteil. Doch das reichte. Der Wolf stürzte sich wieder auf ihn. Erik schrie auf, hob die Waffe, drückte ab. Wieder und wieder. Lichtblitze. Krachen. Und dann Stille. Er lag keuchend auf dem Boden, sein Arm ausgestreckt, die Pistole rauchend. Vor ihm Blut. Viel Blut. Die Kreatur war verschwunden. Entweder tot oder zurückgezogen. Er konnte es nicht sagen. Erik starrte in den Himmel, in das fahle Mondlicht, das durch die Äste fiel, und er fragte sich, ob das hier das Ende war oder nur der Anfang. Das Pochen in seinem Kopf wurde lauter, sein Blick verschwamm. Und dann wurde alles schwarz.
Ein scharfes Pochen riss Erik Baumann aus der Bewusstlosigkeit. Nicht das eines Alarms oder fremder Geräusche, es war sein Herz, das dumpf und schwer in seiner Brust schlug, als würde es gegen einen unsichtbaren Sargdeckel trommeln. Der Boden unter ihm war kalt und feucht. Sein rechter Arm lag taub neben ihm und seine Weste klebte an der Seite, getränkt von Blut. Er blinzelte gegen die Dunkelheit. Der Mond war hinter Wolken verschwunden. Alles war still, zu still. Ein letzter Schuss, das wusste er noch. Dann nichts. Er versuchte, sich aufzusetzen. Schmerz durchzuckte seine Seite. Eine klaffende Wunde, wahrscheinlich von der letzten Attacke. Der Wolf, Luca, hatte ihn beinahe aufgeschlitzt. Nur durch eine verzweifelte Salve aus seiner Waffe hatte er sich retten können. Doch war es genug gewesen? Langsam rappelte er sich auf, stützte sich schwer auf einen Ast, der sich wie eine Krücke anfühlte. Sein Blick huschte über den Boden. Kein Zeichen der Kreatur, kein Leichnam, nur Blut. Eine breite, dunkle Spur, die in den Wald führte. War Luca tot? Verwundet? Geflohen? Erik konnte es nicht sagen, aber die Antwort war lebenswichtig. Wenn Luca noch lebte, war die Bedrohung nicht gebannt. Und wenn er tot war, dann... Ein Zweig knackte. Er erstarrte. Der Ast in seiner Hand wurde zu einem Hebel zwischen Leben und Tod. Der Laut kam von oben. Er hob langsam den Blick und sah ihn. Luca, oder das, was einmal Luca gewesen war, hing halb in einer Astgabel, halb verdeckt von Blättern und Schatten. Blut tropfte aus seinem Maul. Sein Brustkorb hob und senkte sich langsam, unregelmäßig. Die Augen, ehemals warm, nun glühend, starrten Erik direkt an. Ein letzter Rest Menschlichkeit schien darin zu lodern, schwach und flackernd, wie die Glut einer längst erloschenen Flamme. Erik wusste, dass er nicht schnell genug war, um erneut zu schießen. Der Wolf würde zuerst zuschlagen, doch Luca zögerte. Vielleicht war es Schmerz, vielleicht war es Erinnerung, vielleicht war es Reue. »Luca«, flüsterte Erik, die Stimme brüchig, »du musst das nicht tun.« Ein langes, heiseres Knurren war die Antwort. Dann fiel die Kreatur. Mit einem Aufprall, der die Luft zerriss, krachte sie auf ihn herab. Erik riss den Ast hoch, stach instinktiv zu. Ein gurgelnder Laut, ein Aufbäumen. Dann schoss eine Kralle hervor, durchbohrte seine Schulter. Schmerz explodierte in seinem Körper. Er sackte zu Boden, der Ast aus der Hand geschlagen. Ein Krallenhieb streifte seine Brust, zerfetzte Stoff und Haut. Er schrie, doch es war nur ein kehliges Krächzen, seine Lunge zu schwach. Das Monster beugte sich über ihn, schwer atmend, die Klauen erhoben. »Bitte«, flüsterte Erik. »Ich wollte nur helfen.« Ein Moment, ein einziger endloser Moment, dann ein Aufblitzen, ein metallisches Klicken.
Erik hatte den Notsender an seinem Handgelenk gedrückt. Ein Licht begann zu blinken. Schwach, kaum sichtbar. Doch es war das Signal. Ein weiteres Knurren. Tiefer jetzt. Voller Wut. Luca schlug zu. Die Klauen drangen tief in Eriks Brust. Ein scharfes, nasses Geräusch, als Fleisch und Rippen nachgaben. Er spürte, wie die Luft aus ihm wich. Seine Finger krampften sich um die kalte Erde. Blut lief über seine Lippen. Der Schmerz wurde zu Kälte. Und die Kälte wurde zu Stille. Das Letzte, was er sah, war der Himmel über sich. Schwarz, regungslos, wie eine Decke aus Stein. Dann ein Summen. Rotoren. Ein Lichtschein durchbrach die Dunkelheit. Stimmen. Rufe. Schritte. Doch für Erik war alles nur noch ein ferner Hauch. Er wollte etwas sagen, einen letzten Gedanken aussprechen, vielleicht sogar einen Namen, aber es war zu spät. Die Welt verschwand in Dunkelheit. Und das Letzte, was er hörte, war eine Stimme. Leise, fast flüsternd, vielleicht nur in seinem Kopf. Es tut mir leid. Dann war alles still. Dunkelheit. Nicht jene, die man sieht, wenn man die Augen schließt, sondern eine tiefere. Eine Dunkelheit ohne Form, ohne Richtung, ohne Klang. Ein Zustand zwischen Sein und Nichtsein, schwer und zeitlos. Erik Baumann trieb durch diese Leere, seine Gedankenlose, bruchstückhaft. Erinnerungen flackerten auf wie Glut in kalter Asche. Ein Lächeln, ein Waldpfad, ein Knurren, das durch die Nacht schnitt. Und immer wieder dieses Gesicht. Luca, mal als Junge, mal als Monster. Dann kam Licht. Kein grelles, himmlisches Licht, wie es die Legenden erzählen, sondern ein schwaches, mechanisches Leuchten, weiß und steril. Und Stimmen, verzerrt, dumpf, wie durch Wasser gehört. Er reagiert. Vitalzeichen stabilisieren sich. Er lebt. Ein Schmerz schoss durch seinen Körper. Erst entfernt, dann brutal real. Seine Lunge zog Luft ein, als hätte sie es vergessen, und er schnappte nach Atem, als wäre er aus der Tiefe einer See emporgeschossen. Die Augen rissen sich auf, geblendet vom Neonlicht über ihm. Ein Raum, weiß, fensterlos. Der Geruch von Desinfektionsmittel lag in der Luft. Eine Überwachungsmaschine piepte monoton neben seinem Bett. Seine rechte Hand war bandagiert, seine linke in einer Infusion gefangen, jede Bewegung brannte. Doch er lebte. Eine Frau trat in sein Blickfeld. Dolores. »Guten Morgen, du sturer Narr«, sagte sie, ihre Stimme rau vor Erleichterung. Er wollte sprechen, doch seine Kehle war trocken. Nur ein schwaches Gurgeln kam über seine Lippen. »Nicht sprechen, noch nicht«. Du hattest Glück oder jemanden, der dich sehr schnell gefunden hat. Erik blinzelte. Marie, sagte Dolores. Sie hat den Notsender getrackt. Der Hubschrauber war weniger als 8 Minuten entfernt. Sie haben dich gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Er schluckte mühsam. Luca? Dolores' Blick verdunkelte sich. Sie zögerte, dann setzte sie sich an seine Seite. Er war fort, als sie ankam. Blutspuren führten in alle Richtungen. Keine eindeutige Fährte. Keine Leiche. Erik schloss die Augen. Nicht aus Enttäuschung, auch nicht aus Erleichterung, sondern aus etwas, das sich dazwischen bewegte. Ein Gefühl, das keinen Namen trug. »Du hast ihn nicht getötet«, sagte Dolores. »Vielleicht konntest du es nicht. Vielleicht hat er dich verschont.« Erik öffnete langsam die Augen. Vielleicht war da noch etwas Menschliches in ihm. Sie nickte. Oder er wusste, dass du ihn nicht hassen konntest. Trotz allem. Ein paar Tage vergingen. Erik erholte sich langsam. Marie kam täglich, sprach kaum über die Ereignisse, doch ihr Blick sprach Bände. Sie war nicht wütend, nicht enttäuscht, nur müde. Am 7. Tag, als Erik alleine in seinem Zimmer lag, brachte ein Pfleger ein kleines Paket. Kein Absender, kein Brief.
Erik öffnete es mit zitternden Fingern. Darin lag eine alte Fotografie. Verblasst, aber er erkannte sie sofort. Es war das erste Bild von ihm und Luca, aufgenommen an jenem Tag, als er ihn offiziell in sein Team aufgenommen hatte. Zwei grinsende Gesichter. Eine Welt, die noch heil schien. Hinter dem Foto ein einzelner Zettel, eingerollt wie eine alte Botschaft. Drei Worte in krakeliger Handschrift. Ich erinnere mich. Erik starrte lange auf die Zeilen. Der Puls in seiner Brust schlug leiser, langsamer, fester. Er wusste, was das bedeutete. Luca war noch da draußen. Und etwas in ihm kämpfte. Vielleicht gegen das Monster. Vielleicht gegen die Schuld. Vielleicht gegen beides. Als er das Fenster öffnete, roch die Luft nach Regen und Kiefern. Draußen raschelten die Blätter, als würden sie seinen Namen flüstern. Erik Baumann wusste, dass es noch nicht vorbei war, aber er wusste auch, dass es noch Hoffnung gab. Und manchmal, dachte er, reicht das. Zum Leben, zum Überleben, zum Weitergehen. Der Wind trug ein fernes Heulen durch die Luft, nicht aggressiv, nicht wütend, eher traurig, und irgendwo, tief im Wald, antwortete etwas, leise, zögerlich, menschlich.